Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Eigentlich geht es um Nächstenliebe, weißt du? Dass man für seinen Bruder da ist, dass man ihm Geld wünscht, so. Weißt du, ich meine? Aber es geht auch nicht nur um Geld, weil Money ist eine Metapher so für das Gute, so. Mhm. Dass ich meinen Bruder gönne einfach, weil oft ist es so, dass Freundschaften kaputt gehen so da dran, weil man eigentlich an seinen Arsch denkt, weißt du? Mhm. Und das M4B soll so beschreiben, dass ich dir so mein Essen gebe, auch wenn ich Hunger habe, weil ich dich liebe, so, weißt du, ich meine?
Rabi veröffentlicht dieses Jahr mit Money for Brothers sein mittlerweile fünftes Tape nach seinem 2015er Erstlingswerk In Deiner Town. Der aktuelle Tonträger erscheint über Azads Label Boss Music. Darauf zu hören gibt es ehrliche und emotionsgeladene Geschichten aus dem Leben Arabis, das sich in Bagdad über Karlsruhe bis Frankfurt am Main abspielt. In Podcast Brudi Nummer 17 unterhalten wir uns über seine Flucht aus dem Irak, die Sozialisation in Deutschland und den Einfluss seiner Straßengeschäfte auf seine Musik.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 17. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Herr Ravi.
Dankeschön, servus.
Wie geht's dir?
Mir geht's super, ich hoffe dir auch.
Ein Träumchen. Ich behaupte im Intro meines Podcasts, dass ich mir Schlüsselfiguren aus der Frankfurter Hip-Hop-Szene einlade. Du kommst nicht aus Frankfurt?
Nein.
Du bist in Karlsruhe groß geworden, ne?
Genau. Ja, ich komme aus Karlsruhe.
Was für eine Verbindung hast du zu Frankfurt?
Ja, ich bin ja bei dem Label Boss Music, bei Azad gesigned. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum mich viele mit Frankfurt assoziieren. So.
Nice. Wir sind gerade bei dem guten Severin im Studio. Er kommt ja auch hier aus der Ecke, aus Neu-Isenburg. Wie hast du ihn kennengelernt?
Ja, Severin kenne ich auf jeden Fall schon eine Weile. Wir haben schon lange vor meinem Signing auch schon Musik gemacht. Ich schätze so gefühlt schon 4 Jahre vorher. Mhm. Und ja, er war schon bei meinen allerersten Projekten mit dabei. Kennengelernt haben wir uns über gute Freunde, über gemeinsame Freunde. Und ja, bis heute freue ich mich immer wieder, ihn zu sehen, mit ihm zu arbeiten.
Geil. Bist du auch öfter in Frankfurt selber? Weil was ich mich gefragt habe, ist, ob du quasi so Karlsruhe und Frankfurt miteinander vergleichen kannst. Oder noch expliziter, kann man die Südstadt mit der Nordweststadt vergleichen?
Ja, also das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, dass es... Also vergleichen kann man ja alles miteinander. Aber Frankfurt ist schon ein bisschen größer so, ne? Mhm. Ja, ansonsten habe ich meine Bindung zu Frankfurt ist so, dass damals als wir in Deutschland ankamen, war das auch die erste Station in Deutschland, die wir gesehen haben im Frankfurter Flughafen.
Okay.
Und deswegen war das so das erste, was ich von Deutschland gesehen habe, auch in der Ankunft damals. So. Ja, das ist für mich auch ein Punkt, warum ich große Liebe für Frankfurt habe auf jeden Fall.
Also die Größe hast du angesprochen, Frankfurt ist größer, aber ich denke mal, dass es da schon auch Ähnlichkeiten gibt, oder? Zwischen Karlsruhe und Frankfurt, weil, keine Ahnung, der Sound, den du machst, ich finde, der klingt sehr frankfurtig, wenn ich das so sagen darf. Also der hat da durchaus eine gewisse Melancholie, die ich irgendwie auch in Frankfurt wiederfinde, oder wenn ich mir die Videos angucke, das sind Szenarien, die mir bekannt vorkommen. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht näher beisammen ist, als man vielleicht denken möchte.
Ich glaube, das, was du da wahrnimmst, das hängt damit zusammen mit den Einflüssen, die man hat. So, also ein Musiker ist ja immer so ein Gesamtergebnis aus all seinen Inspirationen und Einflüssen. Und für mich war Azad auch auf jeden Fall von den ersten Rappern, so, die ich mir reingezogen habe, oder sogar der allererste. Und von ihm war ich auch schon in sehr jungen Jahren schon sehr inspiriert. Und also bewusst ist das jetzt nicht, aber ich denke mal, das sind so unterbewusste Einflüsse oder so. Ne?
Nice. Du hast gesagt, du bist in Frankfurt angekommen. Von wo bist du hierher gereist nach Deutschland?
Indirekt aus dem Irak, weil dazwischen war noch Syrien. Mhm. Also wir sind aus dem Irak geflüchtet nach Syrien und von Syrien mit dem Flugzeug nach Frankfurt.
Wie alt warst du da?
Müsste so 10, 11 gewesen sein, ja.
Okay, also schon auch ein Alter, wo man mitbekommt, was um einen herum passiert.
Absolut, ja, ich kann mich sehr gut erinnern, auf jeden Fall. Ich denke mal, was man sich... Nicht, ist ja bei jedem unterschiedlicher, was man sich gar nicht erinnert, sondern die ersten 2, 3 Lebensjahre. Ne? Mhm. Ja, dementsprechend habe ich schon einiges mitbekommen.
Ja, also es gibt mehrere Lines in deinen Songs, die auch auf die Zeit verweisen. Und eine, die mir hängen geblieben ist, die ich ziemlich krass fand, war, dass du irgendwie gesagt hast, du konntest hast gelernt, eine Waffe zu erhalten, bevor die anderen irgendwie das ABC kannten. Also, wie weit ist das überspitzt oder inwieweit?
Lernte schon als Kind, wie man eine Waffe hebt. Du hingegen zu der Zeit vielleicht das Alphabet.
Ganz genau, fand ich krass.
Nice, danke, Bro. Ja, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Waffeheben so unbedingt mit dem Krieg zusammenhängt, weil ich war jetzt kein Soldat oder so. Mhm. Ich habe auch nicht direkt den Krieg miterlebt, weil wir sind kurz vor dem Ausbruch geflüchtet. Aber Irak ist ja ein Land, was so in der ganzen Geschichte vom Krieg geprägt ist. So. Also als ich geboren war, war es in der Nachkriegszeit. Mhm. Bevor ich geflüchtet bin, kam schon der Nächste, so, weißt du. Aber dieses Waffending ist halt, es ist dort halt nicht so tabu wie hier. Zum Beispiel auf Hochzeiten oder so ballern Leute in die Luft, ganz normal, so, weißt du schon. Das kennt man ja auch von anderen Ländern, ja. So, ne, unten, bei uns unten. Und ja, dementsprechend, mein Vater war auch damals Soldat und deswegen hatten wir auch Waffen bei uns. Und ja, da habe ich das beigebracht bekommen, wie man eine Waffe hält.
Ja, das ist krass, weil ich habe zum Beispiel mit Waffen überhaupt nichts am Hut. So, das Einzige, was ich mal in der Hand hatte, war ein Sportbogen. Also da muss man doch selber irgendwie...
Ja, Bögen haben wir uns auch dort gebaut, tatsächlich so, weil wir haben so Spielzeuge und so gab es damals jetzt nicht. Unsere Spielsachen waren so Steinschleudern. Mhm. Da haben wir immer nach so einem passenden Ast gesucht. Und je stärker der war, umso krasser war das Fundament. Und dann hat man so bei besonderen Anlässen hat man so ein Schaf geschlachtet, ne? Und davon haben wir so Sachen benutzt, zum Beispiel für die Schleuder konnte man so den Darm nehmen. Ne?
Krass.
Und dann hast du so ein krasses Gummi und dann noch ein Stück Leder, hast du 2 Löcher gemacht, dann an der, ich sag mal, Y-förmigen Ast so festgemacht und dann konntest du richtig lang ziehen, weil das dann, manche hatten so Gummis oder so, wenn du damit so ein Darm ankamst, dann hast du einen Hightech-Schleuder gehabt. Ne?
Der richtige Daniel-Düsentrieb-Modus. Krass.
Ja, genau.
Geil.
Ja, Bögen und so haben wir auch gebaut und manche haben Tauben abgeschossen, aber ich war immer ein Tierfreund. Ich habe auf so Dosen geschossen und so, mit der Schleuder jetzt.
Ja, die entwickeln schon eine irre Kraft. Also das mag man gar nicht denken, so eine Steinschleuder, die...
Ja, voll. Also da hingen so Tauben an so Stromkabeln, wo durch die Straße verlaufen, die haben da immer so gechillt. Und manche haben da so ein Wettschießen gemacht und mit einem Treffer sind die schon gefallen. Ne? Ja, tut mir auch leid, aber ich war auf jeden Fall kein Tierquäler.
War die Reise vom Irak nach Deutschland, hast du dir einfach ein Ticket gekauft und dann ging es rüber? Sorry, dass ich so blöd frage, ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich so ganz naiv.
Gar kein Ding. Also in unserem Fall war es tatsächlich sehr einfach, weil, also für mich guck mal, es war so, dass mein Vater vorher schon geflüchtet ist, schon 4 Jahre oder 5 Jahre bevor wir verreist sind und er hat auf jeden Fall eine sehr schwere Reise gehabt, um hier anzukommen, er ist durch die halbe Welt gereist so und auch monatelang gelaufen über Berge und so, bis er dann irgendwie nach Europa kam, dann nach Deutschland. Das hat 2 Jahre bei ihm oder so gedauert. Auch immer wieder mit so, zum Beispiel in Griechenland angekommen, dann finden sie ihn, schicken sie ihn wieder weg oder in das vorherige Land zurück, dann muss er einen neuen Weg finden, wie er wieder rüberkommt und so weiter. Bis er dann irgendwann in Europa ankam, in Deutschland, dann für ihn war damals das erste Ziel halt, das war so abgemacht, ne? Wir haben ihn supportet vom Irak aus, auch mit Geld und so, wenn er bei irgendwelchen Schmugglern im Knast oder so stecken geblieben ist. Dann hat er uns Briefe geschrieben. Wir haben, mein Bruder, Schwester, okay, also nur mein Bruder und ich, weil die Frauen bei uns haben nicht gearbeitet. Wir haben gearbeitet und haben Geld gesammelt, was meine Mutter damals dann zu ihm geschickt hat. Dann hat er sich freigekauft. Und das war wie so ein Deal, dass wir ihn supporten, in Europa anzukommen, vom Irak aus. Und sobald er angekommen ist, dass er sich drum kümmert, da gibt's doch, ich weiß nicht, wie das Ganze so heißt, mit diesen, mit Namen, mit den Gesetzdingern, aber dass man halt seine Familie rüberholt. Ne? Er kam dann an, hat einen festen Job gehabt, hat eine Wohnung geklärt und dann irgendwie mit Papieren konnte er beantragen, dass die Familie nachkommt. Also,
okay.
Also wir haben quasi dort gewartet, bis er ankommt, haben ihn supportet dabei und als er mit den Füßen so auf dem Boden stand hier, konnte er uns dann, konnte er diesen Antrag machen. Und ja, dann sind wir mit dem Auto erstmal aus Irak nach Syrien raus. Das war so ziemlich eine Woche vor Kriegsbeginn, vor dem USA-Krieg. Und in Syrien haben wir ungefähr ein Jahr verbracht. Auch mit viel hin und her so, weil wir, also mit den Wohnungen, für uns war alles neu, weißt du? Bei uns gab es ja nicht so, auch meine Mama, die bis dato knapp 40 war, so, die hat Irak ja nie verlassen gehabt. Und da war es schon richtig krass, so in Syrien zu sein, da ist alles neu, weißt du? Und deswegen war es dort auch schon ein ziemliches Durcheinander. Aber ja, nach einem Jahr konnten wir dann von Syrien aus in Aleppo in den Flughafen einfach in den Flieger steigen und ja.
Krass.
So war das.
Ich komme mal aus so einem Friede, Freude, Eierkuchen Haushalt. So, ich bin hier in Frankfurt mit meinen beiden Eltern zusammen im Westend groß geworden. Das ist so ein sehr, sehr behütetes Viertel und hatte dann eigentlich, bis ich so 27 war, so rote Faden im Sinne von Abi machen, okay, was macht man nach dem Abi? Okay, studieren, okay, was macht man nach dem Studieren? Okay, man geht arbeiten. Deswegen finde ich das so spannend.
Verstehe.
Was das macht und was das für eine Auswirkung hat. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin 25.
25 und du bist mit 10 da weg. Das heißt, es ist ja so 2/5 von deinem Leben warst du da. Aber sind die Erinnerungen primär so kriegsgeprägt oder hast du da auch ganz, ganz andere Erinnerungen?
Ich muss sagen, ich habe schon sehr viele schöne Erinnerungen, weil ich weiß, ab dem Zeitpunkt, wo ich dort entkommen bin, sage ich mal, wurde es ja viel schlimmer. Und der Großteil meiner Familie lebt noch drüben. Und ich bin sehr dankbar auf jeden Fall, dass ich hier sein darf, sein kann. So. Und weil, wenn es jetzt so geblieben wäre, wie bis zu dem Zeitpunkt, bevor ich entkommen bin, dann, also ich wünsche mir das schon oft zurück, so, ne, diese Zeit. Aber ich weiß ja, dass es ab 2003 so gar nicht mehr so war dort. Und ich bin auch 2012 irgendwann mal, hatte ich so den Gedanken, ich will unbedingt zurück in die Heimat und so. Und ich will dort bleiben. Und dann war ich für 2 Monate dort und ich war halt sehr geschockt. So. Es war gar nicht mehr, wie ich es kannte. Also, es hat sich alles extrem verändert und die Einstellung von den Leuten, man sieht so in ihren Gesichtern, so dass sie alle müde sind und keinen Bock mehr haben, so, weißt du? Die haben viel Schlimmes gesehen, vor allem 2006, 2007, da ging es extrem ab, so da waren halt richtige Straßenschlachten, Massaker und so. Und ja, also das habe ich nicht mitgesehen. Deswegen eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, war es noch ziemlich schön.
Ich habe sehr viele. Das ist schön zu hören, ja.
Ja, und ich habe viele gute Erinnerungen. Aber wir Menschen sind ja irgendwie so konzipiert, dass man sich an schlechten Sachen halt so leichter erinnert als an guten, weißt du? Deswegen, ich habe immer so dieses Finale halt, sorry, wie wir halt gegangen sind, das war schon ziemliches Drama die Woche davor. Dieses sich verabschieden und so, die Familie wusste Bescheid. Ich hatte auch einen Hund, den musste ich zurücklassen so. Und ja, die letzte Woche war schon sehr, sehr dramatisch, aber davor war alles schön auf jeden Fall.
Okay.
Für mich zumindest. Meine älteren Geschwister und so haben dann noch den Krieg vorher gesehen. Mhm. Meine Eltern sowieso. Mein Bruder kam im Schutzbunker zur Welt. So, da,
krass.
Da ging's. Das war vom Iran-Krieg noch vorher. Und so Sachen. Ne? Also sind immer Abschnitte. Ich habe da ziemlich Glück gehabt im Vergleich zum Rest.
Hm. Krass. Das heißt so 10 Jahre, die auf jeden Fall komplett wahrscheinlich im Kontrast stehen zu den nächsten Jahren, die du dann in Karlsruhe aufgewachsen bist.
Ja, ist eine ganz andere Welt auf jeden Fall.
Bist du gut in Karlsruhe reingekommen? In den Alltag? Bist du zur Schule gegangen? Wie kann ich mir das vorstellen? Bekommst du die Sprache?
Nee, ich habe sie erlernen müssen. Also die ersten 2 Jahre habe ich mich damit ein bisschen rumgeschlagen. So. Die wussten auch damals, war das ja nicht so, da gab es ja nicht so viele Flüchtlinge hier, so wie es jetzt ist. Jetzt haben die, glaube ich, so gelernt, wie so eine Art Umgang damit, weißt du. Damals, die wussten nicht genau, wie die mit mir umgehen sollen, also die Lehrer und so. Und zuerst haben die mich in einer normalen, regulären Klasse ich habe ja in Syrien ein Jahr verpasst, so. Ich bin dort nicht zur Schule gegangen. Im Irak hatte ich die 2. Klasse abgeschlossen. Und dann haben sie mich hier erstmal in der 3. wieder zurückgesteckt, wobei ich vom Alter her schon in der 4. oder 5. sein sollte. Dann haben die gemerkt, dass es voll kompliziert ist, weil im Matheunterricht war ich den anderen weit voraus, aber Deutsch halt gar nicht. Und dann haben die mich von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde in eine andere Klasse geschickt.
Boah, Ping-Pong.
Ja, so Mathematik ab in die 4. mit ihm, Deutsch ab in die 1. mit ihm.
Krass.
Die wussten halt gar nicht damit umzugehen, so, das habe ich sogar als kleiner Junge gemerkt. Dann haben die sich irgendwann entschieden, mich in einen Deutschkurs zu stecken. Dort war ich dann 2 Schuljahre und danach kam ich wieder in die 4. Klasse, um dann irgendwie zu entscheiden, ob man mittlere Reife ist oder... Weil dann muss man ja, das ist der Übergang von der 4. in die 5. genau. Und ja, also 2 Jahre Deutschkurs, dann wieder 4. Klasse. Da war ich dann schon 2-3 Jahre älter als die anderen. Und das hat sich aber dann durchgezogen. So, die dachten immer, dass ich 2 oder 3 Jahre sitzen geblieben wäre, so, weißt du? Weil ich immer älter war.
Okay.
Ja, so... Diese 2 Jahre waren schon anstrengend, weil wir waren nicht direkt in Karlsruhe, wir waren noch in so einer Kleinstadt, so ein Vorort. Bretten hieß die.
Bretten.
Kleinstadt.
Gibt's nur Bretter.
Ja. Die war schon sehr deutsch so zu dem Zeitpunkt und deswegen war schon ein bisschen so mit Mobbing und so, dass haha, da kann ich reden und so. Aber gut, also ich hab dickes Fell auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht so ein... Hat mich nicht so traumatisiert.
Ja, aber es ist trotzdem krass. Also ich kann's mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man ja die Sprache nicht spricht. Also es war aus viele Barrieren so.
Es war ein übelstes Emotionscocktail so. Einerseits du bist geflüchtet, so hast alles zurückgelassen, das ist schon Trauer. Dann aber gleichzeitig bist du in vollem schönen Ort so in Europa, in Deutschland davon. Bei uns damals dachte man so, das ist das Paradies, dort gibt es Essen auf der Straße und sowas. Ist ja auch irgendwie so, ne? Und ja, man dann noch so als Kind kannst du nicht reden, also es war schwer, Freunde zu gewinnen. Aber man weiß halt nicht, ob man trauern oder sich freuen soll. So einerseits hast du voll die tollen Sachen, Spielsachen und so. Ja, wie gesagt, es war so ein Gefühlscocktail auf jeden Fall.
Krass.
Aber nach dem Deutschkurs so war ich schon ziemlich, als Kind gewöhnt man sich ja schnell so.
Ja. Man lernt auch Sprachen noch schneller, ne?
Man lernt schnell, man schließt auch schnell dann Freundschaften, wenn die Sprache dann da ist und so. Ja, also ich habe schon im Vergleich auch zu meinen Geschwistern war ich schneller angekommen so als sie.
Nice. Wie viele Geschwister hast du?
Zwei? Schwester und Bruder, ja.
Jünger oder älter?
Beide älter.
Ich habe zwei Schwestern. Sind beide jünger.
Ah, cool.
Ah.
Das ist nice.
Als du in der Schule warst, haben die Leute gemerkt, dass du älter bist? Hat man es dir schon angesehen?
Ja, ich denke schon.
Denkst schon? Okay. Das ist diese Barttracht. Bei mir denken die Leute immer, ich wäre jünger, als ich bin.
Okay.
Was denkst du, als ich bin?
Ich schätze mal so 6, 27.
Ja, 30.
30? Nice.
Das ist der Hip-Hop, der hält jung.
Ja, man sagt ja so, wer älter aussieht, der hat so in jungen Jahren Vorteil.
Mhm.
Weil du bekommst so Zigaretten und Alkohol und so.
Mhm.
Und wer jünger aussieht, so in den ersten, in den frühen Jahren nicht so im Vorteil, aber dafür dann halt später.
Genau. Meine Zeit kommt noch.
Der ist ja jetzt schon, weißt du, wie ich meine?
Ja,
wenn man dich jünger schätzt, ist ja von Vorteil.
Das stimmt. Wie hast du es dann geschafft, in Karlsruhe oder in der Schule Anschluss zu finden? Hat dir die Musik vielleicht irgendwie ein Stück weit auch geholfen? Warst du damals schon...
Ja, safe.
Musik begeistert?
Absolut. Also ich habe auch mit Musik auch so komischerweise oder so magischerweise, sage ich mal, ich habe direkt Azad entdeckt, so, weil er auch, ich bin da irgendwie durch so eine Startseite vom Internet, waren da so die Charts und da stand Azad und dieser Name hat mich schon direkt gecatcht, weil mein Vater heißt auch Azad.
Also. Mhm.
Dann guck ich so, ja, aus dem gleichen Land, so ungefähr, so bei mir, mein Vater ist auch kurdisch, Mutter arabisch und so gleiche Herkunft. Und da war ich direkt gecatcht so und wollte es voll verstehen. Und das hat mich auf jeden Fall mehr Antrieb gegeben, so die Sprache zu lernen, als jetzt, Antrieb ist vielleicht das falsche Wort. Es war so ein leichterer Weg, was ich meine, weil da ist viel mehr Begeisterung. Und ich habe mir sehr viel Azad-Musik reingezogen, tatsächlich, schon sehr jung, bevor ich Deutsch konnte. Und das hat mir auch extrem geholfen, weil ich wollte mitrappen.
Mhm.
Und dann habe ich halt die Texte so studiert, weißt du? Und habe sie mir irgendwie übersetzen lassen und so. Und ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, dass das so ein Grund war, warum ich so schnell gelernt habe. Mhm. Wenn du jetzt nur lernen musst, so... aus schulischen Gründen und zum Kommunizieren und so, dann ist es ein bisschen zäher. So,
weißt ja, es ist krampfig.
Genau. Und mit der Musik war es dann schon so aus Begeisterung, weißt du?
Geil. Ja, mein Vater hat tatsächlich früher Französisch gelernt, indem er französisches Radio gehört hat. Und ich habe eine Zeit lang versucht, Italienisch zu lernen. Und da habe ich mir italienischen Rap gegeben. Und es macht auch Bock.
Nice. Sag mal ein paar italienische Rapper.
Der mich am meisten gefesselt hat, war Sfera Ebbasta. Okay. Und ein Ding kann ich anstimmen, das von OG Eastpool. So, oh le le, ma che bella giornata, oh la la, so arrivi che ti passa. So, diese. Ich war mit so einer Italiener-Gang auf dem Splash und da war das, auf dem Splash-Festival und da war das so unsere Hymne, die haben wir die ganze Zeit gesungen und obwohl es so voll die kurze Hook ist, ich habe Hausaufgaben machen müssen. Ich habe es mir angelegt, nochmal gelesen und wiederholt und nochmal gelesen und wiederholt, bevor es so drin war und sich auch richtig angefühlt hat.
Nice, cool.
Ja, Mann.
Ich höre auch viel Italienisch, so von meinem Tätowierer, der ist Italiener und da bin ich auch so regelmäßig, dann hören wir immer so ganz, also hat ganz viel Knowledge erzählt mir dann, was da abgeht in der Szene und so.
Mhm.
Noisy Narcos und so.
Kennst du dann? Nee, leider nicht.
Aber wen ich extrem feier, Capo Plaza, kennst du den?
Ja, Mann.
Der
Mann.
Ist ja schon so Mainstream.
Safe.
Der ist auch ein sehr krasser Künstler. Würde ich auch gerne verstehen.
Ich glaube, am Ende des Tages ist gar nicht so schwierig, Es gibt voll oft Wörter, die sich überschneiden. Und vor allen Dingen, wenn ich mir die Musikvideos angucke, so, ich kann mir aus dem Kontext erschließen, worum es geht. Hm. Einmal, weil ich gewisse Sachen sehe, weil die Musik auch total international ist. Also die, wenn wir jetzt einfach mal bei irgendwelchen Modemarken oder Automarken bleiben, so hörst du auch.
Safe, ja.
Und ich finde immer, das sieht dann gar nicht so weit weg aus. Also wenn ich mir so ein Blog-Video aus Italien angucke und dann eins aus Frankreich und dann eins aus Deutschland.
Das ist inhaltlich schon sehr nah beieinander.
Ja. Ich finde, ich mag das, weil mir das so ein Gefühl gibt, dass wir verbunden sind und dass wir gar nicht so weit auseinander sind und gar nicht so unterschiedlich.
Absolut, kann ich nachempfinden.
Na Mann. Wie war das in Karlsruhe? Weil du hast auch eine Zeile, da sagst du, dein Team ist international oder sowas. Mhm. Woher kamen die Leute, die dich dort umgeben haben? War das auch eine bunte Mischung?
Ja, safe. Also wir, in meinem Freundeskreis ist so echt fast jede Nationalität vertreten. So. Und ja, so bei mir ist es ja dadurch, dass ich halb kurdisch und halb arabisch bin, weil ich so in Irak schon in der Schule haben sie der Kurde gesagt, weißt du?
Mhm.
Dann in Kurdistan bei uns im Nordirak, als ich dort war, haben die gefragt, ob ich kurdisch kann. Ich so, nein, ich bin halt in Bagdad aufgewachsen und ohne Vater, so, deswegen kann ich nur Arabisch sprechen. Dann sagen die, ja, dann bist du Araber. Deswegen, ich habe eh nie so zu einer Nationalität richtig angehört, weißt du, ich meine? Und in Deutschland dann sowieso kein Deutscher, weißt du?
Mhm.
Und dementsprechend so, ich mag das auch nicht irgendwie nur mit einer bestimmten. Zum Beispiel, es gibt viele Iraker jetzt in Karlsruhe, die sind dann auch nur mit Irakern, weißt du?
Mhm.
Und das ist irgendwie halt nicht mein Film, ich mag's bunt.
Ja, safe. Ja. Verstehe ich voll. so die letzten Podcast-Folgen, bevor ich mich mit Erhan unterhalten habe, das ich pauschalisiere es jetzt mal ganz krass, waren mehr so Leute aus der Öko-Ecke, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich auch mehr so die Bubble, in der ich mich umgebe. Und dann war ich so, ey, das geht so nicht weiter, ich muss da raus. Ich will, ich will quasi nicht nur das über das reden, was ich schon kenne, sondern so, ich will rausgehen und mich mit Sachen konfrontieren, die ich nicht kenne und so dazulernen. Deswegen finde ich das auch super spannend, deine Geschichte zu hören.
Cool, ja, ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Man sollte immer ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus schon.
Safe. In deinen Texten sind auch immer mal wieder irgendwelche Wörter reingestreut. Du hast einen Song mit Azad, der heißt Nazdorovje.
Mhm.
Also das ist auch ein buntes Sprachcocktail.
Extrem, ja. Ich bin auch durch viele Phasen so gegangen. In diesem Vorort von Karlsruhe zum Beispiel war ich so ein Jahr mit einer russischen Clique so.
Mhm.
Dann haben sich da die Wege getrennt. Dann war ich viel mit der erste Chab, so mit dem ich aufgenommen habe und so, war ein Afrikaner aus Benin. Mit einem Makedoni zusammen. Dann, ja, so, ich hatte immer so phasenweise Freunde aus allen Ecken. So. Dann war ich viel auch mit so Sintis und Romas. Mhm. So auch so die Anfangszeit von Drugs und so. halt, ja, in jungen Jahren so. Aber es war alles noch vor Karlsruhe. Und Karlsruhe ist schon, vor allem Südstadt, ist sehr multikulti. Da gibt es auch so ein paar Straßen, da hängen alle Flaggen und so. Es gibt auch eine italienische Ecke, die türkische Ecke, mittlerweile gibt es die rumänische Ecke und so. Da gibt's, hat alles einen Platz auf jeden Fall.
Geil. Ich habe ein halbes Jahr in Holland gewohnt. Und da habe ich halt die ganze Zeit Englisch geredet, weil ich in einer WG gewohnt habe, wo Italiener da war. War das andere? Zwei Deutsche. Ah, und ein einer aus Tschechien. Und da war dann quasi die Haussprache Englisch. Und mir ist irgendwann aufgefallen, so dass ich manche Sachen in Englisch einfacher ausdrücken kann als auf Deutsch.
Mhm.
Kennst du so Phänomene, wenn du jetzt irgendwie Deutsch mit Arabisch vergleichst?
Ja, absolut. Voll. Das gibt's sehr, sehr oft. Manche Wörter gibt's auch im Deutschen gar nicht und andersrum auch. Aber Arabisch ist ja sowieso bekannt, eine sehr reiche Sprache. So. Und
ein großer Wortschatz, oder wie?
Ein großer Wortschatz, extrem. Und auch zum Beispiel, ich will jetzt nicht ins Religiöse jetzt einschwenken, so, aber das ist auch so ein Ding mit dem Koran zum Beispiel, der ist ja auch in, also Originalsprache ist ja Arabisch. Und das ist auch ein Grund, warum das immer sehr viel so missverstanden wird, weil ich als Araber, wenn ich jetzt lese, dann jedes Wort kann so, könnte 10 oder 20 verschiedene Meinungen haben, so. Mhm. Oder also andere Bedeutungen. Zum Beispiel, wenn du das Wort schlagen, so, was im Koran manchmal vorkommt, im Arabischen kann das für 20 verschiedene Bedeutungen stehen, so. Zum Beispiel, wenn du eine Hand schlägst, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass du eine Hand schlägst, sondern es kann sein, abweisen oder...
Dass es mehr eine Redewendung ist, als wirklich...
Nee, es ist einfach so, dass ein Wort so in verschiedenen Sätzen eine ganz andere Meinung okay. hat. So. Im Deutschen gibt es das auch, aber ist jetzt auf Anhieb so ein Beispiel zu finden, ist schwierig.
Ja, aber das ist schon ein krasses Beispiel.
Ja, aber das Ding ist, es gibt im Deutschen so Worte, aber die stehen dann höchstens für Maximum so 4, 5 Bedeutungen. Aber im Arabischen gibt es manche Worte, die haben dann echt, könnten 10, 20 verschiedene Bedeutungen. Da ist es sehr leicht, etwas aus dem Kontext zu reißen. Weißt du?
Ja, okay. Fehlinterpretation, Übersetzungsfehler.
Voll, also sobald du es übersetzt, ne, musst du dich ja auf ein Wort festlegen. Wenn du jetzt ein Wort, zum Beispiel dieses Schlagen, ne, was im Arabischen 20 Bedeutungen haben könnte. Wenn du es ins Deutsche übersetzt, dann musst du ja, dann nimmst du das.
Musst du, ja.
Das hat aber nicht diese 20 Bedeutungen. Dann versteht man es direkt als Schlagen.
Okay, krass.
Aber es könnte was ganz anderes gemeint sein.
Ne? Krass.
Und ja, ist krass, also so viel zu, dass es eine reiche Sprache ist, so. Auch mit Buchstaben ist das Alphabet ja auch ein bisschen größer. Zum Beispiel das R.
Mhm.
Es gibt das gerollte R, so R. Und das R, R, wie man das so auf Deutsch ausspricht, das sind zwei verschiedene Buchstaben. So.
Krass.
Weißt du, was ich meine?
Krass.
Ja, oder so Habibi, sagen ja voll viele Habibi. Aber H und H sind auch zwei einzelne Buchstaben. So. Also ja, das Alphabet ist auch auf jeden Fall größer.
Feinheiten. Nice. Ja. Hast du von Anfang an auf Deutsch gerappt? Oder gab es da auch eine Zeit, wo du auf Arabisch vielleicht gerappt hast? Oder auf anderen Sprachen?
Ich habe nur Deutsch gerappt. Ich habe es vielleicht 2, 3 Mal so versucht, Arabisch Part zu schreiben. Aber ich war ja, wie gesagt, nur bis zur 2. Klasse dort. Und das überlasse ich lieber Leuten, die die Sprache besser beherrschen und so weiter.
Nice. Dann lass uns nochmal kurz, danke für den Ausflug in die Linguistik, nochmal zurückspringen nach Karlsruhe, Schulzeit. Wie ist die für dich verlaufen? Warst du dann auf einem Gymi, auf einer Realschule, auf Haupt? Wie ist so dein Weg quasi, dein Bildungsweg weiter verlaufen?
Ich habe nach der Deutschkurs, dann 4. Klasse, dann war ich auf der Realschule. Auch überwiegend wegen Deutsch, weil da war ich noch nicht so gut darin. Da erinnere ich mich auch, dass die Lehrerin meinte, ja eigentlich sollte ich aufs Gymi und so, aber es ist halt wegen der Sprache mich, dass ja, das ich in der mittleren Reife besser geeignet wäre und so. Und lief ganz gut, so bis zur 9., 10. Klasse. Da war ich dann ziemlich in diesem so Straßenweg drin, war dann kaum in der Schule noch. So eigentlich bis zur 8., 9. Klasse war ich ganz okay, würde ich sagen. Also ja, 9., 10. Klasse war ich dann kaum in der Schule und bin ich in der 10. sitzen geblieben. Dann bei der Wiederholung habe ich abgebrochen. habe ich ein Jahr lang nur Musik gemacht und danach habe ich es aber nachgeholt. Also letztendlich habe ich die mittlere Reife abgeschlossen, dann aber auf einer privaten Abendrealschule. So, ne? Und das war dann auch so für meine Mama eigentlich. Okay. Aber wenn es nach mir ging, ich wusste, dass ich mit dem Schulweg jetzt, dass ich damit nicht arbeiten werde, weißt du? Das habe ich schon früh gemerkt. Mhm. Ich brauche nicht, ich möchte nicht dieses Abi-Ausbildung. Ich wusste, ich will Musik all in gehen, egal was mich kostet. Deswegen hätte ich es auch einfach abbrechen können und dabei belassen können. Aber meine Mama war damals nicht so ganz cool damit. Und für sie habe ich halt so, ja komm, das mache ich noch ein Jahr. Ja, es ist mittlere Reife, jetzt mache ich mein Ding.
Nice. Wahrscheinlich hast du trotzdem auch irgendwas mitgenommen in dieser Zeit. Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe so und sage, so mein Studium war nicht das Gelbe vom Ei, so ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, so weil ich mir nach dem Abi gedacht habe, so ja, okay, irgendwas mit Computern und Wirtschaft, das klingt, als gäbe es da Geld und als wäre das zukunftssicher, weil ich auf der anderen Seite so kreative Impulse hatte, aber in Frankfurt keine Outlets dafür gefunden habe. Hm. So, weil in Frankfurt gibt es keine Label-Infrastruktur, es gibt keine geilen Medienhäuser, die irgendwie Hip-Hop-Filme fahren und alles, was so in die journalistische und kreative Ecke ging, das war so, okay, Hungerlohn. So hatte ich auch keine Lust drauf. Dann habe ich halt, okay, kreative Ecke, was ich eigentlich gerne machen möchte, ist super unattraktiv. Okay, ich gehe den... Ich mach ganz eklig, ich gehe voll auf Kapitalismus und Money. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich im Studium super viel gelernt habe, was so Organisation angeht, was Management angeht, pipapo und...
Hast du bei Wirtschaftsinformatik gelernt?
Genau, okay. Genau, weil das ist eine Mischung aus BWL und Informatik. Das heißt, du kriegst diese ganzen Projektmanagement-Sachen mit, du kriegst... ja, lernst halt Sachen zu organisieren und kriegst aber trotzdem auch eine Welt, einen Einblick in diese IT-Welt. Cool. Und genau deswegen würde ich, oder fällt dir irgendwas ein, was du noch mitgenommen hast, während du deine mittlere Reife gemacht hast, obwohl du es für deine Mama gemacht hast in erster Linie?
Ehrlich gesagt nein, weil ja, nee, also ich würde jetzt es kommt drauf an, was man für Ziele hat im Leben. Und es safe ist so 90% der Dinge, hilft es dir, den Schulweg zu gehen. So. Deswegen, also es sind die wenigsten Sachen, brauchst du es nicht. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht so voll Anti-Schule und man soll das nicht. Im Gegenteil so. Das Ding ist einfach, jetzt in der Kunst oder so, bisher habe ich nichts gebraucht, ehrlich gesagt. Ich hatte Musik, dann eine 4 oder eine 5. Weiß ich mein was. Aber am Ende bin ich ja so Musiker. Ja, das hat er dann gar nicht darüber entschieden. So. Und das Deutsch-Ding habe ich auch so in der 5., 6. Klasse hatte ich Probleme damit. Aber ich habe mich da auch irgendwann eingesperrt gehabt und habe die Deutschbücher so von der Schule bis zur 10. Klasse gelernt. Mhm. Einfach nur aus dem Grund, um die Sprache zu beherrschen. Und dann war das danach voll einfach so. Ich habe auch so Gymnasiumbücher, die Sachen, die dann gar nicht in meiner Schullaufbahn dann vorkamen, weißt du? Aber das war ja dann dem zu verdanken, dass ich mich selbst hingesetzt habe und die Bücher gelesen habe und nicht so, weil mir der Lehrer gesagt hat jetzt oder mir was beigebracht hat, weißt du? Also ich denke, ich bin der Meinung, dass so freie Bildung ist viel, da lernt man viel mehr, also wenn man aus eigenem Interesse. Ich finde, in diesem Schulsystem wird dir sehr viel so aufgezwungen, was du später vielleicht gar nicht brauchst. Und wenn dir etwas aufgezwungen wird, dann wirst du es auch nie richtig lernen. Vielleicht lernst du es für den Moment so auswendig, aber das ist ja kein Lernen, das ist ja so, du paukst so, weißt du? Und wenn du etwas aus Begeisterung, so aus eigenem Interesse, dann ist es halb so schwer und hält auch doppelt so lang dann später.
Ja, Mann.
Ich habe jetzt im Musikunterricht auch nicht gelernt, wie man Parts schreibt oder wie man ein Beat macht oder nichts von dem, was ich heute in der Musik anwende, weißt du?
Ja.
Das war dann auch irgendwie mehr Geschichte da ist, dann so über Mozart gelernt und so, wer er war und wo er gelebt hat. Und das weiß ich heute auch alles nicht mehr.
True story, ich weiß auch nicht mehr. Weißt du? Hast du wahrscheinlich auch gelernt.
Geschichte haben wir irgendwie jedes Jahr nur das Dritte Reich gemacht. Das kann auch mit, egal mit wem ich rede, das war bei ihm auch so.
Ja, das hängt einem irgendwann aus den Ohren raus.
Ja, man, das so, da wird dir was eingetrichtert so. Du sollst, da wird dir was, das beigebracht, was du, was meiner Meinung nach so die Oberen, die das irgendwie dann entscheiden, was man lernt. Das ist, was sie wollen, was du denkst oder was du zu wissen denkst.
Mhm.
So fühlt sich das für mich an.
Ich kann ich voll nachvollziehen. So, ich habe lange Zeit den Weg, den ich gegangen bin, nicht in Frage gestellt, ganz einfach, weil ich drinne war im Hamsterrad, sage ich mal. Ich bin einfach weitergelaufen. Ich habe das nicht in Frage gestellt. Was macht ein Junge aus dem Akademikerhaushalt? Abi. Danach studieren. Danach arbeiten. Macht man halt so. Hab das nicht hinterfragt. Und jetzt durch den Podcast und andere Filme bin ich halt in einer leicht entgegengesetzten Richtung unterwegs, dass ich gucke halt, okay, wie kann ich mein eigenes Ding aufbauen, ganz plump gesagt. Und das wird halt zum Beispiel auch nicht vermittelt in der Schule. Es gibt nicht hier, wenn du Bock hast, du kannst dich dort anpassen und hier mitmachen oder du kannst auch dich selber machen. Hier kriegst du die Werkzeuge an die Hand, um dir selber was aufzubauen. Das finde ich halt leider sehr, sehr eindimensional, dass quasi nur die Roboter, die Arbeitnehmer herangezogen werden, das durch das Schulsystem und eben keine irgendwie eigenständig arbeitenden, mündigen Menschen, die selber was aufbauen können.
Absolut. Ich erinnere mich auch so kurz vorm Ende so von der Schule, so 9., 10. Klasse, waren auch die Worte von den Lehrern immer, ja, du musst einen Ausbildungsplatz finden. Ganz wichtig, wenn die Schule abgeschlossen ist, entweder du machst dein Abi, aber deine Noten gehen ja jetzt nicht in die Richtung, also find einen Ausbildungsplatz. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Aber keiner hat je gesagt, find mal etwas, wo du dir vorstellen kannst, eine Ausbildung machen zu wollen. So.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Keiner sagt, ermutigt dich so, find raus, was du machen willst, sondern Hauptsache, du machst eine Ausbildung. Ja, und? Weißt du, wie viele Freunde ich habe? Die haben zwei, teilweise drei Ausbildungen, aber arbeiten nichts, was damit, also haben keine Arbeit, die damit zusammenhängt. Oder auch wie du jetzt, du machst Podcasts und so. Natürlich, du hast dann die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, aber das wirst du ja nicht so mit, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber so im Allgemeinen, das machst du ja dann nicht mit Herz so, weil dann hättest du es ja früher gemacht. Das, was du dann gelernt hast, so, weißt du, wie ich meine?
Ja, safe, safe, safe.
So, und ja, keine Ahnung.
Also bei mir ist das halt Fluch und Segen, weil ich dadurch recht sicher aufgestellt bin, so. Aber das macht mich auch sehr satt und sehr bequem. So, bei mir drückt es nicht, bei mir piekst es nicht. Und ich glaube, deswegen... Also ich bin zufrieden so, aber könnte auch schon mehr gehen, wenn ein bisschen mehr Unsicherheit wäre, wenn ich ein bisschen mehr müsste. Weißt du, wie ich meine?
Hm. Safe. Ich kenne auch eine, die war so voll die, eine Freundin so, die war auch voll die Musterschülerin. Ich glaube, so ein 1,1 Abi oder so gemacht. Mhm. Und hat dann, keine Ahnung was, ein Studium, dann Bank gekauft.
Mhm.
Und arbeitet bei der Bank, also alles so, wie man das, wie so vom Bilderbuch. Aber sie leidet voll darunter. Dass sie hat voll die Depressionen und sie ist nicht gerne da. So. Weißt du, wie ich meine? Sie kann das halt gut, sie wurde dahin gezüchtet.
Mhm. Ja,
aber glücklich ist sie ja nicht damit. Weißt du?
Ja.
Ich denke, es ist viel wichtiger. Erst und auch schwieriger rauszufinden, was man tun will, statt so, bevor man sich damit befasst, ja, Hauptsache, ich mache irgendwas, weil man sollte langfristig denken.
Krass.
Ja.
Du hast vorhin erwähnt, dass du so 8., 9., 10. Klasse nicht mehr so viel Bock hattest, weil dich die Straße ein bisschen gelockt hat. Hm. Was hat dich da angezogen? Oder was hast du gelernt von deinen Machenschaften auf der Straße?
Ja, in erster Linie, also ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es wegen Geld ist, so, weißt du? Es hat schon damit angefangen, schon. Wir sind ja mit nichts hergekommen. Und auch schon in der Schule selbst als Schüler, ich hatte den billigsten Schulranzen, so. Füller und so hatten alle einen geileren und so. Und da hat man geklaut und so, weißt du? Und eigentlich nur um in diesem Konkurrenzding so, dass man nicht so eine schwule Schultasche hat oder so schlechte Stifte und so, weißt du, ich meine? Und selbst mit Pausenbrot und so, so Sachen irgendwie. Bei mir, meine Mama hat sich natürlich sehr viel Mühe gegeben, hat mir Essen mitgegeben, aber die anderen konnten so das geile Essen vom Bäcker holen.
Oder? Ja, 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 das ist schon was anderes, wenn die so 3,50 Euro Schnitzelbrötchen haben und du hast so selbstgeschmiertes Brötchen.
Voll. Ja, Mann. Und damit hat es angefangen. So. Auch halt mit Klamotten, so, dass man immer schlechtere Klamotten hatte als die anderen. Und ja, ich denke, das ist so der erste Reiz, so, dass man sich denkt, wie komme ich an Geld, so.
Mhm.
Ja, eigentlich, um in der Gesellschaft so mitzuhalten. Ja. Und dann wächst man irgendwann darüber hinaus, so. Denn irgendwann habe ich mich erwischt, wie ich so in der 10. Klasse oder so, ich bin ja nie gegangen, dann kam ich irgendwann da an und ja, wir schreiben eine Arbeit und so, dann habe ich so den Klügsten aus der Klasse genommen. Ich so, Digga, du hast vorhin irgendwie von Air Max geredet und so. Wir waren so in der Pause spazieren. So, weißt du was, schreib meine Arbeit, schreib meinen Namen hin und nach der Dings kaufe ich dir diese Air Max.
Korrekt!
Ja, ja, hat geklappt.
Ja,
so Sachen halt. Dann hatte man schon zu viel Geld, aber war dann zu schlecht in der Schule. Weißt du?
Mhm.
Also so ein Gleichgewicht halt ist so schwierig.
Krass.
Ja.
Ja, neben den ganzen Straßenfilmen und dem Geldverdienen hast du dann auch noch die Musik, die dich beschäftigt hat.
Ja.
Wie bist du da reingewachsen?
Ja, die lief immer so parallel mit. Also ich habe schon in der 5., 6., also mit 13 habe ich das erste Mal aufgenommen.
Mhm.
Und ich habe auch sehr viel so im Unterricht, was jetzt nicht so wichtig war, ich habe schon alles vergessen, da gab es doch diese Fächer, die wichtig waren und dann die Fächer, die so gar nicht so wichtig wie Musik, Sport und so, war ja so sekundär. Und in diesen sekundären Fächern habe ich eigentlich nur Texte geschrieben, da hatte ich auch viele Probleme mit den Lehrern. Die hat irgendwann, eine Lehrerin hat so, ich habe immer geschrieben und Müll geschmissen. Dann irgendwann so nach dem Unterricht sagt, ja, du bleibst mal bitte. Und dann habe ich gesehen, die hat so meine zerknüllte Textblätter aus dem Mülleimer geholt. Und das waren so meine allerersten Dinge. Da konnte ich ja halb Deutsch und so gerade ein bisschen Rap gehört. Das war so, ich weiß noch ganz genau, da war so irgendwie, die Zeile war so, ihr Fotzen, noch ein paar Wochen, dann werden eure Knochen gebrochen.
Knochen gebrochen.
Genau sowas. Und sie so, ja, ich habe dich schon oft ermahnt und abgesehen davon, ich muss dich zum Schulpsychologen schicken, weil es war noch irgendwie mit dieser Amoklaufzeit.
Ah, okay.
Und die so, du hast tiefen Hass in dir und ich will wissen, wen du meinst mit Knochenbrechen und Ding. Und ich so, Mann, das ist Rap, weißt du überhaupt, was Rap ist? So, das ist normal, man beleidigt sich. Und so, nein, du kommst aus dem Irak und du hast Ding und du passt nicht auf und du schreibst so aggressive Sachen und so potenzieller Amokläufer-mäßig. Und ich habe zu ihr gesagt, warten Sie ab. Irgendwann werde ich Ihnen meine CD bringen, dann verstehen Sie, was es ist.
Korrekt.
Ja, Mann, also Rap war immer dabei, so, ich habe immer geschrieben und versucht aufzunehmen, so für mich in erster Linie. Aber auch damals schon vor Facebook und so habe ich schon Sachen überall hochgeladen. Ganz früher gab es Rappers In.
Kenne ich noch, ja.
Da habe ich schon so hochgeladen, so mich gebettelt mit ein paar Rappern.
Geil.
Ja, Mann. Also das die Basis davon, so das Fundament war auf jeden Fall immer so Battlen mit anderen, so andere Leute dissen und so, und voll oft auch Leute, die gar nicht rappen, so andere Stadtteile habe ich so Diss-Tracks geschrieben und veröffentlicht und so, und okay. War immer so mit Straße verbunden. Man hat so einen Song gemacht mit 14, 15 und dann wollten sich Leute schlagen, weil die so, ja, warum disst du unser Stadtteil und so. Und ich so, ja, warum nicht? So, irgendwie habe ich es so als Rap verstanden, ja. Dieses Dissen. Aber wenn du jetzt Leute disst, die nicht rappen, die wissen sich ja nicht anders zu verteidigen. Und dann war das immer so vermischt, so Rap und Straße, weißt du? War immer so ein Zusammenspiel irgendwie.
Das heißt, es ist nicht leicht voneinander zu trennen, oder es ist gar nicht voneinander zu trennen in deinem Fall jetzt?
In meinem Fall gar nicht, ne. Das ist bis heute noch so, also, dass viele sich in Songs angesprochen fühlen, wo wir irgendwie anderweitig Probleme haben, was jetzt gar nicht, also Leute, die gar nichts mit Musik zu tun haben, weil damit ist doch das gemeint und so, ja.
Okay. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob das quasi hilft, also deinem, ich nenne es jetzt einfach mal pauschalisierend, dein Straßengeschäft, wird das befruchtet von deinem Musikerdasein oder ist es eher kontraproduktiv? Du bist persönlich in der Öffentlichkeit.
Ja, also so gesehen ist auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall, ich gehe mal weg von mir, so allgemein gesprochen, ist ja, wenn du jetzt irgendwie auf der Straße bist und Geschäfte machst und so, da ist es ja eigentlich das A und O, bedeckt zu bleiben. Also so gesehen hilft es dir nicht. Gleichzeitig, wenn du jetzt irgendwie Musik machst und gar nichts mit, nicht, also wenn du rappst, besser gesagt, und gar nichts mit Straße zu tun hast, so, dann kannst du ja keinen Straßenrap machen. Weil ich meine, dann wärst du ja irgendwie ein Faker. Also einerseits tun diese Eindrücke und so deiner Musik helfen. Erstens, dass du Geschichten überhaupt hast zu erzählen, dass es auch stimmt, dass es real ist, so. Ja, also die Straße hilft irgendwie dem Rap, aber der Rap der Straße eigentlich nicht.
Nee.
Weißt du, ich meine? So würde ich es beschreiben.
Nice. Ja, deine Texte, da geht's auf jeden Fall auch um die Straßensachen. So was wir vorhin schon angesprochen haben, war deine Herkunft, sage ich mal. Ein Motiv, was immer wieder auftaucht, ist Familie.
Mhm.
Du bist in einem Kollektiv, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht genau,
M4B.
Was das ist. Was ist, wer ist dieser M4B? Was ist das?
M4B. Ja, M4B. Also anfangs war das eigentlich so, es sollte keine Gang oder Crew bestimmen. So. Eigentlich ist es ein Lifestyle, so eine Philosophie. Das ist die Abkürzung für Money for Brothers. Und das soll heißen, so übersetzt, ja, Geld für die Brüder, Geld für Brüder. Und der Kern davon ist so, dass man halt sein, eigentlich geht es um Nächstenliebe, weißt du? Dass man für seinen Bruder da ist, dass man ihm Geld wünscht, so, weißt du, ich meine? Aber es geht auch nicht nur um Geld, weil Money ist eine Metapher so für das Gute, so. Dass ich meinen Bruder gönne einfach, weil oft ist es so, dass Freundschaften kaputt gehen so daran, weil man eigentlich an seinen Arsch denkt, weißt du? Und das MPB soll so beschreiben, dass ich dir so mein Essen gebe, auch wenn ich Hunger habe, weil ich dich liebe, so, weißt du, ich meine? Und ja, das war so der Kerngedanke davon. Und mittlerweile ist es so, durch die ganzen Songs, glaube ich, auch durch die Graffiti-Szene so, haben sich jetzt halt alle Jungs, die sich damit identifizieren können, so auf die Fahne geschrieben. Und wir sehen uns dann schon als Crew, sag ich mal, weißt du? Ja, Mann. Und wir versuchen auch mehr draus zu machen. Also für die Zukunft habe ich große Visionen. So. Ich finde, der Name ist so sehr universal. Manche denken, das ist ein Label. Ich denke irgendwo, ich will Klamotten machen irgendwann. Alles Mögliche. Wenn ich irgendwann einen Laden aufmache oder so, wird es auch M4B heißen. Dann geht es in Richtung Gastronomie. Irgendwie so Money for Burger oder so.
Korrekt.
Oder wenn wir eine Bar aufmachen, Money for Bar.
Korrekt.
Weißt du, Schwein?
Ja, Mann.
Meine Schwester macht jetzt was mit Kosmetik und so, die wird es Money for Beauty nennen.
Ah.
Weißt du? Deswegen, also es ist sehr universal. Aber es schließt andere Leute nicht aus, weil sobald du den Gedanken nachvollziehen kannst, diese Philosophie, dann kannst du dich auch als Brother for Money sehen. Du musst ja nicht mit uns chillen, um das zu leben, so weißt du?
Geil. Ja, Money for Brothers, Podcast Brudi, also dieses Bruder-Motiv scheint uns beide zu begleiten.
Yes, Bro. Cool.
Was ein weiteres Motiv in deinen Texten ist, ist Dankbarkeit. Für was bist du dankbar und fällt es dir leicht, dankbar zu sein?
Absolut. Ich bin für das Leben dankbar, für meine Gesundheit, für jeden Atemzug bin ich dankbar. Also es gibt Leute, wenn du ein bisschen in der Welt, deswegen sage ich, es ist wichtig, immer viel unterwegs zu sein, weil dann siehst du sehr viel Schlechtes, so weißt du, ich meine. Und ich denke so, dass an höchster Stelle ist die Gesundheit, weil wenn du mal kranke Leute triffst, so, wie willst du nicht dankbar sein, wenn du gesund bist, weißt du, ich meine?
Ich bin zu 100% bei dir. Das ist so dein Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Und keine Ahnung, wenn du gesund aufwachst und gesund zu Bett gehst,
musst du Danke sagen.
Danke. Und das ist wirklich kraftvoll. Also ich tatsächlich, bevor ich schlafen gehe, so, ich mache meine Augen zu, falte meine Hände und sag Sachen, für die ich dankbar die am Tag passiert sind. Und es muss gar nichts Spektakuläres sein. Kann sein, dass ich sage, danke Mama, danke Papa, danke Robin, danke WG, danke Essen. Also so ganz banale Sachen, ganz einfach, um mir das zu verdeutlichen, wie fucking reich und gesegnet ich auch bin. Obwohl man schnell dazu neigt, so rumzumeckern und so, wie schlecht alles ist.
Das ist sehr wichtig, Bro. Das ist wie wir es vorhin hatten, dass ein Mensch so irgendwie darauf ausgelegt ist, dass er sich an das Schlechte erinnert. Und ich glaube, das kann man ausgleichen damit, indem man einfach Dankbarkeit verspürt, so, weißt du? Dass man nicht immer aufs Negative guckt. Weil so ist ja irgendwie auch die breite Masse so, wenn du jetzt guckst, Schlagzeilen oder so. Du siehst ja einen Mensch damit, wenn etwas Schlechtes passiert ist.
Mhm.
Du siehst ja nie in der Zeitung, ey, heute
wurde eine Bank im Park aufgestellt. Die ersten Rentner haben dort gechillt. Ist das nicht geil?
Niemals, ey. Höchstens, wenn eine Bank beschädigt wurde.
Genau, das steht da.
Ja, Mann, deswegen, ich finde, dem Kollektiv fehlt es ein bisschen an Dankbarkeit. So.
Wie hast du es geschafft, trotz so einer Umgebung, wo sehr, sehr viele wahrscheinlich auch irgendwie kleben bleiben oder abrutschen, wie es auch immer wieder in deinen Texten zu hören ist, trotzdem quasi so den Fokus zu behalten und bei dir zu bleiben und eben nicht abzurutschen, in Anführungsstrichen?
Ja, also es ist schwierig zu sagen, woran das liegt, so, aber ich glaube, gerade die Leute, die abrutschen, sind immer so Warnzeichen. Ich meine, man muss immer auf die Zeichen des Lebens achten.
Mhm.
Und ich habe Freunde, die gestorben sind an irgendwie Überdosis von irgendwelchem Zeug und so. Und damals, so schon früh, ist ein sehr guter Freund gestorben an Blutkrebs, was in Folge von Anabolika und so war, weißt du?
Shit.
So, und in der Zeit war auch in unser Viertel, waren alle auf Testo, waren alle breit. Und das war für alle so ein Zeichen. Nachdem er gestorben ist, hast du gesehen, einen Monat später waren alle dünn. Die haben alle aufgehört zu ballern. Weißt du, ich meine? Aber die sehen das dann halt erst, wenn jemand so wirklich abkratzt. Und ich versuche immer feinfühlig zu sein mit solchen Zeichen. Weißt du, es muss nicht unbedingt einer abkratzen, bis ich dann merke, okay, das sollte ich nicht nehmen.
Mhm.
Man muss schon das ein bisschen vorher fühlen. Und manche sind da einfach nicht feinfühlig genug. So.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bin so ein kleiner Sturkopf, und wenn meine Mama mir sagt, so fass nicht auf den Herd, der ist heiß, ich fass drauf. Also ich lerne, glaube ich, am besten durch Machen, also selber machen und selber Erfahrungen machen. Aber nichtsdestotrotz ist es schlau, wenn man sich auch von anderen Leuten was abguckt.
Ja, ich bin bei dir, wenn du sagst, dass wenn es dir einer sagt, so, das ist nicht das, was ich meine, so, weil da bin ich auch wie du. Ich bin dann auch so ein Sturkopf und mach's dann erst recht. Aber dieses Zeichen so erkennen, das ist nicht, wenn einer kommt und dir was sagt, so. Ich glaube da an was Höheres, so. Ein Bauchgefühl, also. Und darauf sollte man auf jeden Fall immer hören. Das ist was ganz Wichtiges.
Nice. Ich habe hier so verschiedene Themenbubbles aufgemalt. Viele von denen haben wir schon abgeklappert. Aber hier unten ist noch eine große mit Schicksal, Dämonen, Beten, Seele, Engel, Bibel, Ewigkeit, die ganze Filme. Aber ich würde mir gerne Schicksal mal rauspicken als Begriff und dich fragen, was das für dich bedeutet.
Ja, das ist ein sehr krasses Thema. Weil einerseits glaube ich schon dran, dass es hat ja mit Glaube zu tun. Mhm. Einerseits glaube ich schon dran, dass bestimmte Wege so geschrieben sind. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie unbeeinflussbar sind. Mhm. Ich denke, man hat immer so Optionen, die sind dann vielleicht vorgegeben und auch die weitere Folge davon. Mhm. Aber man hat immer an so Schlüsselpunkten die Kraft oder das Glück so zu entscheiden zu dürfen. Man hat immer, kennst du den Film Matrix so?
Ja, safe.
So immer.
Rote, grüne.
Ganz genau. Das hat man halt immer so.
IT-Berater, Podcaster.
Ja, Mann. Also man hat so bis zum gewissen Radius hat man die Möglichkeit zu entscheiden. Und ja, ich sehe es immer wie so plus minus. Entweder ich treffe jetzt eine falsche. Das hast du ja in allem mit Essen schon. Ich kann mich jetzt entscheiden, esse ich was Gesundes oder was Ungesundes. Und aus allem ist dann so eine Folge, weißt du?
Safe.
Die siehst du vielleicht nicht jetzt gleich, aber durch diese Entscheidung hast du dein Schicksal, du hast halt so selbst entschieden, wie dein Schicksal eintreten wird.
Ja, ich glaube, da bin ich bei dir. So eine Art Mischform aus, also ich sag jetzt mal ganz blöd so, ich habe mir nicht ausgesucht, wo ich geboren wurde. Ich habe mir nicht ausgesucht, wer meine Eltern sind. Also es wurde mir in die Wiege gelegt quasi. Und dann gab es quasi so ein paar Sachen, die ich nicht beeinflussen konnte. Aber dann, je älter man wird, desto mehr Einfluss hat man darauf.
Ja, irgendwie so wird das wahrscheinlich sein.
Mit diesem Schicksal. Geil. Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst?
Wann erscheint das Podcast?
Erster Sonntag im Monat.
Das heißt, mein Mixtape Money for Brothers ist schon draußen. Zieht es euch rein, überall. Spotify, dies, das. Und ja.
Einen obligatorischen muss ich noch fragen, wahrscheinlich, obwohl Davut es auch gefragt haben wird. Shoutout Davut, du machst gute Arbeit. Wie ist Azad auf dich aufmerksam geworden? Hast du bestimmt schon 10-mal erzählt, ich frage es trotzdem.
Azad hat mich, ich habe, wie gesagt, schon immer Musik gemacht. Und auch, also ich glaube, das Ding, wodurch er aufmerksam geworden ist, war der Song von mir, Party am Block. Mhm. Das war das Format von 385i.
Von der Straße in die Charts.
Ganz genau. Und ich glaube, das war das Erste, worauf er gestoßen ist. Dann hat er sich noch 2, 3, 4 andere Songs reingezogen. Das hat ihm gefallen und dann hat er mich angeschrieben auf Instagram und nice. Hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte.
Geil, der Boss ist back. Ja, ich habe Azad früher so gefressen, du weißt nicht. So, mein Blog kann ich auf Knopfdruck immer noch auswendig, obwohl ich am Anfang keinen guten Zugang zu ihm gefunden habe. Also bei mir, so Lebenszeiten waren mir irgendwie zu roh, zu schwer verdaulich, aber der Boss, das hat mich komplett, das war so, okay.
Geil,
okay, ich bin drin.
Merkt man an deinem T-Shirt.
Das ist bestimmt 10 Jahre alt oder so. Das war irgendwann mal nur noch so ein Schlaf-T-Shirt. Aber jetzt habe ich gedacht, das kann man wieder auspacken, so retromäßig. Hat auch ein bisschen diesen Fashion-Drip von so Nirvana, Metallica, diese Gothic.
Ja, ja schon.
Filme, die sind jetzt wieder am Start.
Jetzt, wo du sagst, hat's auf jeden Fall. War ein cooles Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bro.
Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Danke dir, mein Lieber.
Danke dir.
Podcast Brody.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brody zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.
Podcast Brody. Podcast Brody.